ein riesengroßes Problem ist, dass wir noch immer der Ärzteschaft unterstellt sind. Wieso? Wir sind eine eigene Profession, wir haben eigentlich gesetzliche Rahmen, nach denen wir arbeiten müssen und sollen und unsere eigenen Verantwortungen. Natürlich gibt es Bereiche, wo uns Ärzte vorschreiben, was es zu tun gibt. Denn natürlich kennt er sich besser mit den Medikamenten aus als ich, das ist nicht mehr in meiner Expertise, aber das ist halt ein interdisziplinäres Arbeiten. Es kommt halt mal so drauf an, dass das als ein vollwertiger Beruf überhaupt wahrgenommen wird.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Hatice Kutscher ist Intensivkrankenschwester und Pflegeinfluencerin. In dieser Live-Folge schildert sie ihren Alltag auf der Intensivstation. Interviewt wird sie dabei von Vera Schneevogt, die ihre Eltern und Schwiegereltern pflegt. Hatice zeichnet ein ehrliches Bild. Ja, es geht um Leben und Tod. Und ja, Bürokratie und fehlende Ressourcen stellen sie und ihre KollegInnen immer wieder auf die Probe. Die Folge enthält viel Kritik, ist aber auch eine Liebeserklärung an die Pflege, an KollegInnen, an Angehörige, die sich einbringen und an alle, die in diesem System nicht aufgeben.
Hallo zusammen. Ich freue mich, dass Hatice und ich uns gefunden haben. Ich bin Vera Schneevogt. Hatice kennen mindestens, habe ich festgestellt, alle, die deutlich jünger sind als ich und die TikTok haben, weil Hatice kommt aus Wien, ist heute angereist mit ihrem wundervollen Mann und dem Baby und ist die bekannteste österreichische Health-Influencerin. Sie hat auf TikTok über 150.000 Followerinnen. Ich freue mich, Hatice, dass wir beide, nachdem wir uns ja nur virtuell kannten, uns heute hier in München treffen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ihr mich da habt. Ich freue mich auch unglaublich, dich persönlich kennenzulernen.
So, Hatice, magst du vielleicht zwei, drei Sätze zu dir sagen?
Ich bin tatsächlich in Deutschland geboren, bin dann mit 15 Jahren
ausgewandert.
Genau. Bin dann mit 15 Jahren mit der ganzen Familie nach Österreich, dort meine Schule beendet und dann bin ich im Pflegestudium gelandet, ganz zufällig. Eigentlich wollte ich unbedingt Hebamme werden. Ich habe mir gedacht, jetzt bin ich besonders schlau, beginne das Pflegestudium und das ist nämlich auf derselben Fachhochschule und dann bin ich Quereinsteiger bei Hebamme. Das hat nicht so funktioniert, weil mich dann die Pflege voll im Sturm erobert hat tatsächlich. Und damals habe ich eben gemerkt, es gibt so einen Ultramangel an Repräsentation der Pflege auf den sozialen Medien, weil ich bin halt auch doch in der Generation ganz knapp Gen Z vorbei, noch nicht, aber 94er Jahrgang. Aber natürlich war mein erster Instinkt, ich gehe mal auf Social Media und schaue, was es da zu Pflege gibt. Gab es tatsächlich nichts und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen meinen Studienalltag zu posten, habe parallel für ein Startup gearbeitet und habe deren TikTok gemacht und hatte innerhalb von 4-5 Monaten auf 100.000 Follower eine Community aufgebaut und habe mir gedacht, hey, eigentlich wird das doch auch für die Pflege funktionieren. Und dann hat es funktioniert, ja.
Wie schön. Wir haben heute auch einen Anlass, neben dem, dass Hatice sowieso eine interessante Person ist, hat sie ein Buch geschrieben. Ich halte das mal ganz kurz hier ins Publikum. Die Frage wäre, du hast gesagt, du hast angefangen mit TikTok, den Social Media. Dann kam jemand auf dich zu und hat gesagt, Hatice, das ist ja so spannend, schreib ein Buch. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Geschichte erzählen und was ist dein wichtigster Take eigentlich aus dieser Arbeit mit dem Buch?
Ja, das war tatsächlich so. Ich meine, wie oft kommt ein Verlag auf einen zu und fragt, hey, magst du ein Buch mit uns schreiben? Und habe mir gedacht, gut, ich mache das jetzt, weil wie oft hat man denn diese Möglichkeit dazu? Dann ist das Buch eben entstanden, es heißt In besten Händen. Es ist ein Einblick in meinen Intensivalltag. Ich bin Intensivkrankenpflegerin und es sind einfach die Sachen, die ich erlebt habe, in meiner Ausbildung erlebt habe, alltäglich auf der Intensivstation erlebe. Es wird gesprochen über Thematiken wie Tod, aber auch sehr humorvoll, wie man mit Körperflüssigkeiten umgeht und Co. Also da ist wirklich alles so drinnen, was für mich absolut normal ist als Krankenschwester, aber ich glaube, die Außenwelt gar nicht so per se mitbekommt. Deswegen fand ich das auch super cool, dass eben dieser Verlag auf mich zugekommen ist, weil denen ihr Anliegen war, das eben auch so ein bisschen Pflege mehr in den Mainstream zu bringen.
Jetzt, wo du einmal TikTok-Influencerin bist und das Buch geschrieben hast, hast du eine unterschiedliche Resonanz bekommen auf die beiden Medien? Oder stellst du fest, dass es andere Leute sind, die das Buch lesen zum Beispiel?
Ja und nein. Mhm. Also dadurch, dass es halt doch über meine Plattform beworben worden ist, sind halt viele von meiner Community auch tatsächlich auf das Buch gestoßen. Aber ich glaube, das Buch erreicht dann halt nochmal so eine andere, ich sag mal, Qualität an Reichweite, weil das ist dann was anderes, wenn man in einem Buchhandel steht, wenn man plötzlich meine Familie aus Reutlingen hat mir letztlich geschickt, wie sie in Reutlingen in der Bücherei stehen und da steht einfach so mein Buch und das ist dann natürlich doch was anderes und erreicht dann auch andere Menschen.
Mhm. Genau.
Die Zielgruppe, es war so, es ist für alle bestimmt, aber vor allem Leute, die halt irgendwie so mal so Touchpoints mit der Pflege zu tun haben. Und interessanterweise ist so die höchste Resonanz von Leuten gekommen, von Angehörigen, von pflegenden Angehörigen, die jemanden auf der Intensivstation liegen hatten oder die generell ein Pflegefall zu Hause haben, weil die sind eigentlich auch Pflegekräfte, aber halt ungesehene und unbezahlte Pflegekräfte.
Ja. Wunderbarer Ball, den du mir zuspielst. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Du weißt, ich bin pflegende Angehörige und ich habe meine Mutter ja letztes Jahr verloren und sie war nicht auf der Intensivstation, aber im Krankenhaus. Ich habe mich gefragt, wenn du jetzt pflegende Angehörige auf der Intensivstation siehst und was würdest du denen gerne mitgeben? Weil du schreibst ja auch ganz oft, wie ist eure Rolle, was empfindet ihr auch und was seht ihr, wie sind die Menschen, die dort versorgt werden, also die Patientinnen und welche Rolle haben pflegende Angehörige in so einem Prozess auf einer Intensivstation?
Also da muss man vorn hinweg sagen, dass im deutschen Gesundheitssystem wie auch im österreichischen Gesundheitssystem die Angehörigen leider nicht ganz so viel Raum haben im Krankenhaus wie in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA oder auch in der Türkei zum Beispiel ist es ganz normal, dass man eine Begleitperson hat, die einen per se vor Ort auch mitpflegt. Mhm. Das ist auf einer Intensivstation hier leider eher nicht so der Fall oder halt in Österreich bei mir in Wien. Auf der Kinderstation ganz normal, da sind die Eltern natürlich da und die sind in alles mit eingebunden. Deswegen müssen sich die Angehörigen leider immer so dem Klinikalltag ein bisschen unterordnen. Und da ist halt die Aufgabe von Pflegekräften eigentlich, sie mit abzuholen und zu sagen, okay, bei uns auf Intensivstation gibt es 2 Besuchszeiten. Kommen Sie, das wirklich zu ermutigen, die Leute anzurufen, zu kommen. Ja. Weil es gibt auch Studien dazu, die einfach zeigen, dass das Outcome von Patientinnen viel besser ist, wenn Angehörige da sind. Das ist eine ganz andere Situation für sie. Und wir wissen nicht, auch wenn jemand im Tiefschlaf ist, wissen wir am Ende tatsächlich nicht, was da ankommt. Ja, und dann, es gibt auch einfach einen ganz großen Fragezeichenbereich mit Energien und Co. Das kann man einfach nicht wissenschaftlich messen, aber das sind Dinge, die einfach passieren. Also was ich den Angehörigen auf jeden Fall immer gerne mitgebe, ist, kommt, stellt die Fragen, advokatiert, aber vertraut uns auch. Also ich verstehe, dass viel Missgunst da ist und man natürlich nur das Beste für seinen Angehörigen haben möchte. Aber wir geben wirklich unser Bestes. Also wir stehen da 12,5 Stunden auf den Beinen und pflegen die Person pro Schicht. Und Tag und Nacht geben wir unglaublich viel Kraft, Schweiß und Geld aus, um diese Person einfach auf die beste Art und Weise medizinisch und pflegerisch zu versorgen.
Ja. Was denkst du denn, warum das so schwierig ist, also sowohl in Österreich wie auch in Deutschland, junge Menschen oder Menschen überhaupt für den Pflegeberuf zu begeistern?
Es ist ein ganz stark politisches Problem. Okay. Also es hat sehr, sehr viel mit dem Image der Pflege zu tun. Es hat auch sehr viel mit den internen Hierarchien zu tun. Die Pflege hat viele Probleme. Sie hat unglaublich viele Baustellen. Ein riesengroßes Problem ist, dass wir noch immer der Ärzteschaft unterstellt sind. Es gibt keine Pflegekammer. Es gibt nur eine Ärztekammer und der sind wir unterstellt. Und da ist halt die Frage, wieso? Wir sind eine eigene Profession. Wir haben eigentliche gesetzliche Rahmen, nach denen wir arbeiten müssen und sollen und unsere eigenen Verantwortungen. Natürlich gibt es Bereiche, wo uns Ärzte vorschreiben, was es zu tun gibt, wie zum Beispiel die Medikamentengabe. Klar. Aber das ist auch klar, der hat 6 Jahre studiert, hat unglaublich viele Jahre erst am Bett verbracht, bis er überhaupt seinen Facharzt hatte. Natürlich kennt er sich besser mit den Medikamenten aus als ich, das ist nicht mehr in meiner Expertise. Aber das ist halt ein interdisziplinäres Arbeiten. Ich sage einem Physiotherapeuten auch nicht, was er zu tun hat, nur weil ich 12,5 Stunden am Bett bin oder eine Hebamme, wie sie das Neugeborene zu verpflegen hat, oder? Ja. Es kommt halt mal so drauf an, dass das als ein vollwertiger Beruf überhaupt wahrgenommen wird. Mhm. Und gerade auch so mit TikTok und so, ich meine, ich bekomme es ja von der Kollegenschaft auch zu spüren, die Leute sind echt so schockiert, wie man so viel Berufsstolz haben kann und so sagen kann, okay, aber du bist ja nur Pflegekraft. Warum? Was glaubst du denn, wer du jetzt bist, dass du das postest? Und dann sage ich, ja, aber die Zahlen sprechen ja für sich. Die Leute sehen das als nicht nur Pflegekraft, sondern die sehen das als einen vollwertigen Beruf. Und nur ein Blick in die USA oder auch nach Großbritannien, dass das Berufsimage ein ganz anderes. Also die Registered Nurses dort, die tun ihre Badge da auf ihre Brust und laufen damit voller Stolz durch die Welt und bekommen hier ein gratis Kaffee und da und extra Angebote für Pflegekräfte. Also es hat auch ganz, das ist ein ganz großes Politikum, aber auch pflegeintern ist da noch unglaublich viel Luft nach oben vom Fortschritt her.
Hast du das Gefühl, dass du was bewegen konntest? Erstmal bei deiner Zielgruppe, aber auch bei genau dem, was du sagst, also dem im Zweifelsfall positiv ausgedrückt pro-neidischen, aber auch dem nicht pro-neidischen Verhalten von Ärzten und Schwestern?
Ja, tatsächlich schon. Also ich war ja die erste deutschsprachige Pflegeinfluencerin.
Ehrlich?
Ja, genau. Also ich war im deutschen Raum und im österreichischen Raum. Also im Dachraum war ich die erste, die das überhaupt gemacht hat. Und nach mir ist das dann überall so aus dem Boden gesprossen. Und ich habe mir tatsächlich auch mal die Mühe gemacht, weil ich das nicht ganz selber glauben konnte, dass ich die erste war, dass ich bei den anderen ganz weit zurückgescrollt bin. Und da sieht man dann auch die Ähnlichkeit zu den Videos, die ich anfangs gemacht habe.
Ah, okay.
Die haben jetzt aber natürlich ihre eigenen Nischen gefunden, ihre eigenen Wege gefunden. Und ich finde das einfach so cool, weil jetzt einfach aus jedem Bereich und ihr mit ihren eigenen Qualitäten, der eine macht schauspielerisch, er findet seine eigenen Charaktere, die andere zeigt so ihren Alltag, dreht eine eigene Serie jetzt mit einem deutschen Fernsehsender auf der Notfallstation. Also ich finde das richtig cool, was da dann so ins Rollen gekommen ist. Und es hat mir dann tatsächlich auch so ein bisschen dieses, okay, ich habe meinen Job gemacht,
ja,
ich kann jetzt ein bisschen durchatmen und mich zurücklehnen mäßig. So, es ist das passiert, was mein Ziel war. Es ist mehr vertreten worden.
Wie schön. Wir beide haben ja schon auch festgestellt, wir sind zwei ganz verschiedene Generationen und wir haben ja so viel auch gemeinsam in den Generationen. Wie wichtig ist es für dich, auch nicht nur im Thema Pflege, sondern generell, dass generationenübergreifend wir uns insbesondere als Frauen unterstützen?
Ich glaube, das ist das A und O einfach. Ich weiß, so in der westlichen Gesellschaft ist das schon so ein bisschen verloren gegangen, auch dieses Generationsleben und das voneinander lernen. Und man belächelt oft die ältere Generation, weil wir alle glauben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil wir ein paar Studien lesen können.
Habe ich auch geglaubt, als ich so alt war.
Aber ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, einen offenen Kopf zu haben. Und ich glaube, das Open-Mindness ist nicht nur so für alles, sondern auch einfach zuzuhören, was sagt die ältere Generation? Bin ich damit d'accord? Bin ich damit nicht okay? Und dann halt da seine Grenzen zu ziehen, wo man sie ziehen kann. Aber man lernt unglaublich viel davon. Und ich glaube, ein großer Punkt, ein großer Augenöffner war für mich, als ich meine Tochter bekommen habe.
Mhm.
Weil es waren einfach Frauen, die da waren. Die ältere Generation an Frauen. Es war meine Mama, es war meine Schwiegermutter, es war meine Schwester, die auch schon Mama ist, meine Schwägerin. Und einfach dieses interne Unterstützen, wie Frauen sich halt nur selber unterstützen können, das ist einfach unglaublich gewesen.
Ja.
Und das war auch so ein Eye-Opener auch für mich. Ich war so, hey, meine Mutter war halt auch einfach mal 30 und hatte Kinder. So. Und die hatte eigentlich auch, also die hat auch Wünsche und so, aber sie hat auch genau in dieser Situation gesteckt, wie ich jetzt stecke. Sogar mit 4 Kindern und nicht nur einem.
Und ja, top,
das war halt echt ein riesen Augenöffner. Auch für mich nochmal so ein, okay, die ältere Generation hat was zu sagen. Und ich erwähne das auch in meinem Buch. Also bei uns auf Station, die ältere Generation, die Boomer-Generation, die sind Chef, KISS, Pflegekräfte, von denen habe ich unglaublich viel gelernt. Und also wir hatten so ein bisschen so eine Schwester Rabiata, so eine, ja, straightforward, die ganz knallhart zu uns war. Und von deren Lob zu bekommen, das war so die größte Anerkennung, weil sie war, also sie ist jetzt in Pension, deswegen sage ich warm. Sie ist einfach so eine klasse Pflegekraft gewesen. Die ist nicht stehen geblieben, die hat sich weiterentwickelt. Die hat uns unter ihre Fittiche genommen, die hat uns auf die Finger geschlagen. Aber immer auch mit einer Art und Weise, die man super annehmen konnte. Und wir sind unglaublich an ihr gewachsen. Und als sie gegangen ist, war das für uns so, wie soll diese Station überleben ohne sie?
Also wie wichtig ist Reflexion in der Pflege? Also gerade wenn man auch jung anfängt und sagt, man fängt an, erlebt ja eine ganze Menge. Du beschreibst ja in deinem Buch eine ganze Menge von plastischen Erlebnissen mit Menschen, die entweder geheilt wurden, wo man es nicht erwartet hat, oder die verstorben sind. Und letzten Endes endet ja jedes Leben und ist ein Kreislauf und endet mit dem Tod. Auf der Intensivstation wahrscheinlich deutlich häufiger als sonst. Wie ist dieses Thema Spiritualität? Du hast es kurz angesprochen, Religiosität. Ich kann ja, wir haben da auch ganz viele, also bei dem Tod meiner Mutter habe ich auch gedacht, das ist so wie so ein Flow, also so ein spiritueller Flow. Wie siehst du das, dieses Reflektieren auch der Pflegekräfte, aber auch der Teams, also du hast die Ärzte eben angesprochen, die Verwaltung hat ja auch einen großen Anteil an eurer Bürokratie. Wie siehst du dieses Reflektieren und darüber nachdenken?
also reflektieren sollte wahrscheinlich ein größerer Teil sein, als es tatsächlich ist in Wahrheit. Wir haben halt so verschiedene Sachen, die wir tun in der Pflege. Das ist eben eine Pflegemaßnahmen bestimmen und dann tut man die durchführen und dann kommt der Punkt der Evaluation oder man kann es auch gerne reflektieren nennen. Und das sollte natürlich alle Ebenen betreffen, auch wenn eben jemand stirbt. Für mich ist es ganz unverständlich, wie meine Kollegen, die keinen Glauben haben, durch den Tag kommen manchmal, wenn wir drei Tote an einem Tag haben. Für mich ist das, wie du gesagt hast, eine ganz klare Sache. Mir hilft der Glauben dort unglaublich. Aber jeder Pflegekraft hat so ein bisschen so sein eigenes Ding, was er macht. Viele öffnen das Fenster, damit die Seele raus kann. Aber auch das ist wieder was Spirituelles, allerdings, weil wir arbeiten in einem hochmedizinischen, hochwissenschaftlichen Bereich und dann öffnen wir das Fenster für eine Seele, die man weder greifen noch beschreiben kann, oder? Aber ich glaube, jede Pflegekraft spürt das so ein bisschen und hat da eben dieses, okay, auch der Tote gehört gewürdigt und es gehört gemacht und es wird plötzlich leise und es wird ruhig und es wird ein bisschen entschleunigt in den paar Momenten, in denen man eben einen toten Leichnam versorgt. Dann geht's aber weiter. Dann macht man da die Tür zu und dann schreit aber schon der nächste Patient und reißt dann seinen Zugängen und dann war's das.
Das heißt, du hast gar nicht viel Zeit, eigentlich umzuschalten.
So, man muss einfach weitermachen und man muss tatsächlich weitermachen und man darf jetzt nicht da in irgendein Loch fallen, weil sonst landet man schneller im Burnout, als man schauen kann.
Du hast in deinem Buch geschrieben, dass eine Situation, dass ab und an dein Mann dich abholt von der Klinik und du aber lieber mit den Öffentlichen fährst, weil du dann einfach länger bist und bleibst kannst. Und eine Situation war deine Schwester, glaube ich, dabei und du hattest einen ganz schrecklichen Tag und willst du es kurz erzählen, wie das war?
Ja, voll. Also meine Schwester und mein Mann haben mich zusammen abgeholt und ich setze mich halt so ins Auto und mein Mann fragt mich so, und wie war dein Tag? Ich sage so, ja, der eine Patient ist gestorben und der andere, ja, der ist halt so gut wie tot. So. Und ich sage das halt so ganz salopp, weil das ist halt die Wahrheit.
War ja so, genau.
Und dann ist es so ganz still und meine Schwester schaut so meinen Mann an und sagt so, und wie geht's dir damit, wenn sie so redet? Und er so, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ja. Und da war ich so, da ist mir wirklich das erste Mal so bewusst geworden, hey, das ist eigentlich voll Banane, was ich da erlebe. Blut aus Kehlen spritzen, Menschen sterben, das ist für mich Alltag. Und ich gehe danach essen, als wäre nichts. Und wenn ich das dann aber erzähle, das ist halt voll zutiefst erschütternd. Und da habe ich mir so gedacht, der traumatischste Tag von manchen Menschen ist mein Alltag im Bett, ne? Und das hat dann schon auch ein bisschen so meine Perspektive geändert. Und ich beschreibe auch im Buch irgendwo, manchmal sehe ich so das Spital einfach so im Querschnitt. Und ich denke mir, wie so ein Wimmelbuch muss man sich das vorstellen.
Das ist ein ganz tolles Bild,
ja. Wenn ich so einen Urinbeutel leer, denke ich mir so, wenn mich jetzt jemand von draußen sehen könnte, die würden doch denken, ich bin komplett bekloppt, was mache ich da? Und dann in einem anderen Zimmer hat ein Kollege den Finger im Hintern von jemandem und wird reanimiert. Und dort wird ein Kind geboren, im nächsten Zimmer stirbt vielleicht ein Kind. Und das ist einfach so ein Ort, wo so viel auf einmal passiert, was so außerhalb der Regel ist vom alltäglichen Leben. Das ist wirklich komplett verrückt. Und dann denke ich mir so, dieser Beruf ist einfach nur komplett wahnsinnig.
Also ich glaube, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich ein Krankenhaus sehe, an das Wimmelbild denken. Du wolltest ganz gerne noch was vorlesen aus deinem Buch. Dann könnten wir das jetzt tun und danach gibt es auch noch eine Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Also mein Buch ist ja auch eine Liebeserklärung und der Großteil ist Beschwerde. Aber dann am Ende ist ein bisschen Liebeserklärung drin und ich wollte einen kleinen Abschnitt davon vorlesen. Eine Liebeserklärung, warum Pflege dennoch der schönste Job der Welt ist. Manchmal wünschte ich mir, dass jemand auf Pause drückt und das gesamte Krankenhaus in der Hälfte durchschneidet. Diesen Querschnitt würde ich dann im Detail betrachten wollen, wie ein großes Wimmelbuch. Jede Abteilung, jede Station, jedes Patientinnenzimmer. Ich habe schon einen komischen Beruf, oder? Ich arbeite an einem speziellen Ort. In diesem Querschnitt würde ich lachende und weinende Menschen sehen. Ich würde eine Pflegerin sehen, die gerade zaghaft eine Patientin den Finger in den Allerwertesten steckt. Anderswo erfolgt eine Reanimation, während im Nebenraum eine Mutter mit ihrem Neugeborenen zusammengeführt wird. Ein Pfleger singt genauestens den Urin einer Patientin an und zeitgleich amputiert ein Stockwerk höher ein Arzt zwei Zehen neben einer fassungslosen Pflegerin, die ihre Augen nicht traut. An einem Ort werden gerade Patientinnen gewaschen und geduscht, während woanders Schokolade verschenkt wird. Im nächsten Zimmer empfängt eine Patientin seine heimliche Geliebte. Ein Raum weiter umarmt sich innig eine Familie, während die Maschinen abgedreht werden und Stille einkehrt. Das ist der Alltag. Und vielleicht nur ein spannendes Fun Fact, den Mikrofeminismus habe ich in meinem Buch tatsächlich betrieben. Nämlich, sobald, es wird nicht gegendert in Büchern, ich hätte sehr gerne gegendert. aber es ist jede Pflegekraft als Pflegerin, nicht jede Patient als Patientin beschrieben.
Sehr cool, wunderbar. Vielen Dank, lieber Titi, das war eine wunderschöne Überleitung zu der Frage- oder Kommentarrunde. Ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen, wollt ihr irgendwas Spezielles wissen? Mikrofon kommt, Clara.
Danke, liebe Vera, danke, liebe Hatice, für diese wirklich tolle Runde. Welche Art der Wertschätzung wünscht ihr Pflegekräfte euch von der Gesellschaft, aber vielleicht auch von uns Angehörigen oder aber auch Patientinnen? Ist es die Pralinenschachtel oder sagst du, oh, nee, da kriegen wir jeden Tag 5? Sind es die 100 Euro? Sind die vielleicht nicht angebracht? Oder ist es vielleicht einfach ein Danke?
Ich werde diese Frage tatsächlich sehr oft, die wird mir sehr oft gestellt. Also ein Danke geht unglaublich, long way. Also wirklich ein Danke geht ganz, ganz weit. Geld darf in den meisten Fällen, nun darauf einzugehen, nicht angenommen werden. Wir dürfen kein Bares annehmen. Aber was meine Erfahrung auch ist, vor allem im Sommer kommt Eis unglaublich gut an. Also das ist wirklich immer eine super Abkühlung zwischendurch und tut auch nochmal den Glukosespiegel steigern, hat man Kraft für den nächsten Patienten. Aber was man auch immer sehr gerne machen kann, ist einfach die Station direkt fragen. Bei uns auf der Station ist es halt wirklich Eis und wenn man wirklich was schenken möchte, wir haben Grillplatten bekommen, weil wir jemanden hatten, den lokal liegen hatte, der lag bei uns halt 4 Wochen und dann haben seine Verwandten uns einfach 3 Grillplatten gebracht. Es war auch super, hatten wir für eine Woche Essen auf Station, musste man kein Mittagessen mitnehmen.
Okay, Hatice, wenn du jetzt nach vorne guckst, wenn wir mal weggehen von dem rein Rationalen und wenn du dir sowas wünschen könntest, nicht zum Danken, aber wenn du dir wünschen würdest, gerade für Deutschland, vielleicht für die Dachregion, wo wir doch so viele Probleme haben, einfach manchmal nur Mensch zu sein, wenn du jetzt träumen kannst, was würdest du dir wünschen, wie soll Pflege in 10 Jahren deiner Meinung nach aussehen und auch Intensivpflege, weil das ist ja so ein Steckenpferd.
Also Pflege soll so aussehen, dass kein Preisschild an der Gesundheit von Menschen hängt. Das ist wirklich einfach etwas, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Es wird gespart an allen Ecken und Kanten. Es werden keine Bluttests durchgeführt, weil sie angeblich zu teuer sind. Wir leben in den reichsten Ländern der Welt. Ich finde es tatsächlich sehr beschämend, dass wir an der Gesundheit der Menschheit sparen. Und darüber hinaus, auch sehr geprägt durch meine eigene Erfahrung als Patientin durch die Geburt meiner Tochter. Ich hatte leider einen Notfall-Kaiserschnitt. Die Gesundheit von Frauen ist einfach hochproblematisch. Sie wird nicht ernst genommen. Es gibt keine adäquate Behandlung von frischgebackenen Mamas oder von Kaiserschnittpatientinnen. Das ist eine riesige OP-Wunde, die man da hat. Und nach jeder OP bekommt man Physiotherapie, aber nicht in einer Kaiserschnitt gibt es keine Physiotherapie. Das ist einfach absolut absurd. Mir war dieser Leck nicht bewusst, bis ich nicht selbst Patientin war, obwohl meine zweite Bachelorarbeit um das Thema ging, dass Frauen eine schlechtere Gesundheitsversorgung bekommen. Ein großer Punkt ist eben, dass an gar keiner Gesundheit ein Preisschild hängen sollte. Aber das Herzensanliegen, das ich wirklich habe und ich glaube auch viel in meinem Karriereweg sich dorthin bewegen wird, ist, sich um die Gesundheit von Frauen zu kümmern tatsächlich.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Hatice,
danke,
dass du
dir, Vera,
gekommen
vielen
bist.
Dank.
Und einen ganz tollen Applaus.
Danke.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.